Zwei Schiffbrüchige sind auf einer Insel und der eine jammert, wir kommen um. Der andere sagt, ach, ist kein Problem, ich bin Millionär. Und sagt, was nützt uns deine Million, wir kommen um. Sagt er, pass mal auf, ich gebe in meiner Gemeinde 10%, mein Pastor wird mich finden. Das passend zur Kollekte. Das steht nicht, also ihr braucht nicht in der Bibel gucken, das steht da nicht jetzt. Nicht, dass da noch einer auf die Idee kommt. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 1. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Karfreitag, Jesus stirbt, wird begraben. Nach 3 Tagen berichten Frauen, dass er auferstanden ist. Warum waren eigentlich Frauen die ersten, die Jesus gesehen haben? Damit sich die Nachricht schneller rumspricht. Das Thema heute Morgen, Zeuge sein, unser Auftrag und unsere Bestimmung. Frauen galten zur Zeit Jesu nichts, ob ein Hund gebellt hat oder eine Frau was gesagt hat, das war etwa das Gleiche. Die Aussage einer Frau war vor Gericht nicht verwertbar, das war damals der Standard. Tut mir leid für heute, aber damals war das so. Wenn die Jünger nur eine Auferstehung vorgetäuscht hätten, wäre es doch das hirnverbrannteste gewesen, was sie hätten tun können, Frauen als Kronzeugen anzuführen. Das soll nur besonders glaubwürdig sein, dass Frauen die Ersten waren, die ihn gesehen haben. Das ist doch der Lacher am Juristenstammtisch. Aber Gott ist souverän. Er hält sich nicht am Zeitgeist fest. Er ist unabhängig davon. Wächter vom Grab laufen nach Jerusalem, berichten, dass Jesus auferstanden ist. Sie beraten, was zu tun ist. Die restlichen 11 Jünger gehen nach Galiläa auf den Berg zu Jesus, da wo er sie bestellt hatte. Und jetzt kommt der zweite Bericht des Abschieds von Jesus, die Himmelfahrt aus der Sicht von Matthäus, Matthäus 28. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Interessant ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr müsst meine Zeugen sein, ihr solltet meine, ihr werdet, einfach ganz, na, ihr werdet, ja. Wenn ich in meine Frau verliebt bin, dann muss ich mir keine großen Gedanken machen. Da bin ich es einfach. Ne? Da muss mir keiner auffordern, sie verliebt zu sein. Die Jünger werden ausgesandt in die Welt. Damit verabschiedet sich Jesus von der sichtbaren Bildfläche. Seine Laufbahn hier ist beendet. Und nach seinen letzten Worten geschieht die Himmelfahrt. Ohne Space Shuttle. Jesus wird nach Hause gebeamt. Karfreitag. Hat ja mit Auto was zu tun, ne? Karfreitag. Die Auferstehung und die Himmelfahrt hat auch was mit Fahren zu tun. Ich mache Erfahrungen. Jesus fährt am Tag der Himmelfahrt in den unsichtbaren Himmel, in die Heimat seines Vaters. Deshalb ja auch Vatertag, weil er zum Vater kommt, zurückkommt. Er sitzt zur Rechten Gottes und ist uns trotzdem ganz nah. Und bevor er verschwindet, sagt er den bekannten Satz, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende aller Zeiten. Sein Auftrag, den Menschen Gottes Willen, seinen Weg, sein Ziel zu erklären, ist durch seine 3-jährige Tätigkeit erfüllt. Sein Auftrag, die Menschen mit Gott zu versöhnen, ihnen eine Brücke über den Sund, über die Sünde, die Trennung von Gott, dem Festland zu bauen, ist durch sein stellvertretendes Sterben erfüllt. Mehr war nicht nötig. Den Rest überlässt er uns. Ihnen, dir, mir, uns. Sein Auftrag ist erfüllt und mit seinem Abgang beginnt unser Auftrag. Er gibt uns klare Anweisungen und verschwindet für unsere sichtbaren Augen. Jesus vertraut seinem Bodenpersonal, traut ihnen zu, dass sie ihm zuarbeiten. Ich meine, keiner kennt uns so gut wie er. Umso erstaunlicher, dass er uns als seine Mitarbeiter einsetzt, obwohl er doch wissen müsste, wie oft wir versagen, wie gleichgültig wir oft sind, wie oft wir einschlafen, schwach sind, träge sind, werden, unseren Willen so oft mit Gottes Willen verwechseln, gleichsetzen. Gut, er lässt uns auch nicht alleine rumgruschen hier auf dieser Erde. Seine Gegenwart und der Heilige Geist ist unser Marschgepäck beim Marsch durch die Wüste der Gottlosigkeit. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Vor der Auferstehung konnten die Jünger nie richtig begreifen, was Jesus eigentlich wollte, was er vorhatte. Sie haben ihn oft missverstanden, dachten, er würde die Römer rausschmeißen, er würde ein neues Reich aufbauen, ein politisches. Aber nach der Auferstehung ist alles ganz anders. Jetzt ist aus einem Häufchen verängstigter, wütender, verbitterter, enttäuschter Jünger über Nacht ein Stoßtrupp geworden, der das Römische Reich aufrollt und bis heute das geistige und kulturelle Erbe Europas prägt. Klar, wer Macht über den Tod hat, hat Macht über Himmel und Erde. Der ist die letzte gültige Antwort, die endgültige Antwort. Der ist der letzte Halt, an dem es sich alleine lohnt, zuletzt sich festzuhalten. Er, der Auferstandene, setzt uns in Bewegung. Geht hin, ich bin bei euch, ihr werdet meine Zeugen sein. Seine Nähe gilt denen, die aufbrechen und sich senden lassen, zu den Menschen und Völkern. Seine Nähe gilt denen, die um Himmels Willen die Lebensordnung der kommenden Welt bezeugen. Seine Nähe gilt denen, die Botschafter sind an Christi Stadt und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Seine Nähe gilt denen, die Zeugen sind, was sie erlebt haben. Es geht nicht um evangelistische Methoden. Ich mache ja in den Fußgängerzonen überall in Deutschland an verschiedenen Orten verrückte Aktionen. Nachher werde ich davon einiges berichten. Ich nehme Autos auseinander und liege als Toter in der Fußgängerzone oder fahre im Fahrstuhl 3-4 Stunden, stehe im Wasser oder stehe am Bahnhof. Wir liegen in den letzten Zügen. Also mit den unterschiedlichsten Sprüchen und Aktionen. Es geht da aber nicht, in der Bibel geht es nicht um evangelistische Methoden. Damit lässt sich keine geistliche Frucht erzwingen. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir als Christen die Verantwortung haben, Barrieren aus dem Weg zu räumen und Voraussetzungen zu schaffen, die einen geistlichen Aufbruch ermöglichen können. Es ist Gottes Sache, was daraus wird, aber stellen wir uns ihm ganz zur Verfügung? Und genau an diesem Punkt beginnt die Auseinandersetzung. Die einen halten das evangelistische Zeugnis für das A und O des christlichen Lebens. Die anderen lehnen dies ab, weil ihnen von Kindheit an damit Druck gemacht wurde. Es gibt etliche Menschen, die das Evangelium nur ablehnen, weil sie evangelisationsgeschädigt sind. Leider existiert in manchen christlichen Köpfen eine solche verzerrte und klischeehafte Vorstellung von Evangelisation, dass viele krampfhaft diesem Thema ausweichen. Es gibt genügend Ursachen, die in negativen Erfahrungen sich gründen. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir umdenken, Vorurteile fallen lassen und mit offenen Augen und Herzen fragen, wozu uns Gott als Christen und als Gemeinden in unserem Land, in unserer Gegend berufen und beauftragt hat. Als wir in unseren Ort Kaltenmainpressen gezogen sind vor über 30 Jahren, hatte das den Grund, nicht in dem Ort eine Gemeinde zu gründen, sondern unseren Kindern eine bessere Wohnqualität zu geben, weil wir vorher mit den drei Ehepaaren in Kassel gewohnt haben. Und wir haben dann einen Hauskreis begonnen. Und nach 2 Jahren Hauskreis haben wir einen Schrecken bekommen, haben gesagt, was hat eigentlich der Ort davon, dass wir Hauskreis haben, dass wir Bibel lesen? Wir hätten genauso auch Bierdeckel sammeln können. Das hatte die gleichen Auswirkungen für das Dorf. Und wir haben dann überlegt, wie können wir dem Dorf dienen? Wie können wir dem Ort dienen? Wir sind ja sonntags immer nach Kassel in Gottesdienst gefahren. Und dann haben wir angefangen, dem Dorf zu dienen. Das machen wir bis heute. Wir haben Ferienspiele begonnen, wir haben Asylantenarbeit begonnen, wir haben Seniorenarbeit begonnen und daraus ist dann eine Gemeinde entstanden, ohne dass wir das vorhatten. Und wir dienen bis heute den Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Es darf doch nicht unser Ziel sein, einfach nur Mitglieder zu werden. Mitgliedschaft, egal ob hier oder in anderen Kirchen und Gemeinden, ist nur der Boden, die Grundlage, die Voraussetzung, das Ziel zu erreichen. Aber ist doch nicht das Ziel. Vielleicht ist das Thema Mitgliedschaft in manchen Kirchen und Gemeinden bisher nicht so groß geschrieben, weil ja manche Mitglieder die Kirchen verlassen. Da wird es vielleicht dann doch wieder groß, aber auf einer anderen Seite. Dafür ist bei manchen das Thema Gefühl ein großes Thema. Fühlt euch wohl. Wir stehen auch immer wieder in der Gefahr, dass wenn Leute kommen und sagen, fühlt euch wohl. Es geht doch nicht um eine Wohlfühlatmosphäre, so wichtig das auch ist. Es geht doch auch nicht um ein schönes Gefühl, auch nicht um Gemeinschaft, so wichtig wie die Gemeinschaft ist. Die müssen wir alle früher oder später verlassen. Alles Gute ist doch nur Zwischenstation, Hinweis auf das Reich Gottes. Wir sollten Kontrastgesellschaft sein. Mit dem Ziel, damit auf Jesus hinzuweisen. Wir sollen Wegweiser sein. Aber keiner versammelt sich doch vor dem Hinweis, vor der Hinweistafel an der Kreuzung und bestaunt die angestrahlte Tafel. Sagt, habt ihr eine schöne Tafel hier nach Augsburg? Oh, wunderschöne Tafel. Ihr seid Hinweisschild auf das ewige Reich. Das Ziel ist nicht, dass wir uns hier treffen oder ihr euch hier trefft und wir bei uns. Ja, und glücklich sind und fröhlich sind, sondern wir sind Durchlauferhitzer. Das ist Durchlaufprogramm. Das ist nur Hinweisschild auf das ewige Reich. Der Gartenschlauch ist noch nur dazu da, das Wasser zu transportieren. Der Mond selbst reflektiert nicht. Der Mond selbst strahlt nicht, der reflektiert die Sonne. Unsere Aufgabe ist, die Liebe Gottes zu reflektieren, nicht selbst zu strahlen. Manchmal kommt es mir vor, dass wir uns um unser Selbstwillen versammeln, uns freuen, wie gut es uns geht, wenn es uns mal gut geht. Wir benutzen nur Jesus für uns. Wir laden zu unseren tollen Gruppen ein und Hauskreise oder Gemeinden. Manchmal kommt es so vor, als wenn wir das Ziel wären. Als wenn unsere Gemeinde die Endstation ist. Interessant ist, was die Bibel dazu sagt. In Römer 14, 8 können wir lesen, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das hat ein Ziel. Leben wir leben nicht einfach so, sondern mit dem Ziel, dem Herrn zu leben, dem Herrn zu sterben. Klingt ein bisschen komisch, aber auch nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und wenn sich dann zwei annehmen, denken sie, das ist das Ziel. Nein, das Ziel geht weiter. Nehmt einander an zur Ehre Gottes. Wenn zwei sich versöhnen, ist das auch ein Hinweisschild auf das Reich Gottes. Darf nicht bei den beiden stehen bleiben. Matthäus 5, 16, verrückte Stelle. Lasst euer Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und Gott preisen. Weißt du, was das heißt? Lasst euer Licht leuchten. Nicht Gottes Licht, sondern euer Licht, unser Licht. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, nicht Gottes Licht. Und dass die Leute unsere guten Werke sehen. Nicht Gottes gute Werke, sondern unsere. Schon mal das so gelesen? Unsere guten Werke sollen die Leute sehen. Aber dann sollen sie nicht sagen, oh, also du, ihr seid ja toll. Oh, nee, sondern dann und Gott preisen. Also nochmal, lasst euer Licht leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und Gott preisen. Das Ziel ist nicht, dass sie uns loben, sagen, ihr macht ja eine tolle Arbeit hier. Oh, sondern dass sie sagen, ey, euer Gott, das ist ja außergewöhnlich. Schon verrückt, eine Bibelstelle. Lest mal nach Matthäus 5, 16. Paulus schreibt im 2. Korinther, Brief unmissverständlich, dass Menschen, die durch Jesus das Leben gefunden haben, von jetzt an nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Christus. Auch da wieder das Ziel. Wenn sich jemand verändert, heil wird, von Drogen wegkommt, gesund wird, Christ wird, soll das immer ein Hinweis weg vom Menschen hin zu Jesus sein. Einer meiner Straßenaktionen, ich war in Dresden und habe vor der Frauenkirche gestanden und habe dann mit Menschen über die Frauenkirche gesprochen. Ich habe gesagt, das Ziel ist doch nicht, die Frauenkirche zu bewundern, sagen, haben Sie eine schöne Kirche? Oh. Ich gehe da auch nicht in eine Bank, sagen, ist das eine schöne Bank hier? Oh. Oder in eine Tankstelle, wunderschöne Tankstelle, Mann, oh Mann. Ne? Ich gehe in die Kirche, um mit Gott in Verbindung zu kommen, zu trösten, ermahnt zu werden, korrigiert zu werden, motiviert zu werden. Das ist das Ziel, das ist doch kein Besichtigungsobjekt. Und darüber habe ich mit Leuten diskutiert. Gott möchte uns ein Leben, einen Frieden, eine Freude, eine Liebe mit absoluter Qualität anbieten in seiner Gegenwart. Und dazu sollen wir einladen. Deshalb sollen wir missionieren, dass möglichst viele an diesem Qualitätsfest teilnehmen können. Die anderen dürfen uns nicht egal sein, weil sie Gott nicht egal waren. Ich kann mir eine glaubhafte Nachfolge Jesu ohne einen evangelistischen Lebensstil einfach nicht vorstellen. Aber dieser evangelistische Lebensstil muss nicht auf der Straße stattfinden. Der kann sehr unterschiedlich. In der Bibel gibt es mindestens 6 verschiedene Stile, wie ich Menschen dienen kann und wie ich auf Jesus hinweisen kann. Das muss nicht immer mit Worten sein, das muss nicht immer mit Argumenten sein und mit großen Aktionen, wie wir das vielleicht heute Nachmittag machen. Das hat sehr unterschiedliche Formen. Beides gehört untrennbar zusammen, das Leben im Glauben an Jesus und die Weitergabe des Glaubens an andere Menschen. Jeder unvoreingenommene Bibelleser muss zu diesem Schluss kommen. Das Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 15, schließt mit dem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Das ist kein Missionsvorschlag, sondern ein Missionsbefehl. Und Franz von Assisi hat das mit den Geschöpfen so ernst genommen und wörtlich genommen, dass er auch den Tieren das Evangelium gepredigt hat. Gut, gibt es hier einen Zoo in Augsburg? Ja, könnte er mal gehen, wir wollen mal den Tieren predigen. Wäre ja biblisch, aber gut, ist ein bisschen fremd, aber na gut. Das Evangelium heißt ja nichts anderes als gute Nachricht, frohe Botschaft. Das Wort Evangelium kommt gar nicht aus dem christlichen Bereich, sondern aus dem politischen Bereich. Wenn der Kaiser Steuern erlassen hat, Sklaven freigelassen hat, dann nannte er das ein Evangelium. Da wurde auf dem Marktplatz ein Evangelium verkündet, eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Und die Christen haben gesagt, das richtige Evangelium haben wir als Christen. Jesus befreit uns von dem Tod, von dem Ewigen. Aber ursprünglich war der Begriff Evangelium ein politischer Begriff. Wir haben mit dem Evangelium keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft weiterzugeben. Wir haben es ja schon gehört, Evangelium, Fun, Spaß, Freude. Ne? Gott macht uns keine Angst. Wir sollen nicht die Mutigen ermüden, sondern die Müden mit Gottes Frohbotschaft ermuntern. Die Engel hatten den Hirten auf dem Feld verkündigt: Euch ist heute der Retter geboren, fürchtet euch nicht. Heißt so viel wie be cool, Baby. Ne? Kein Stress auf der Titanic. Fürchtet euch nicht. Ne? Euch ist heute der Retter geboren. Das ist Grund zur Freude. Wir sollen Bote der guten Nachricht sein, Botschafter, Zeugen. Das gilt nicht nur für die Profis, von denen, die eine besondere Gabe haben, zu evangelisieren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt in einem heidnischen Abendland mit christlichen Restbeständen. Und nicht überall, wo christlich draufsteht, ist Christus drin. In einer Zeit, wo Golgatha für eine Zahncreme gehalten wird, wird es dringend Zeit, wieder über Christus zu informieren. Wir sind den Leuten die Nachricht schuldig, dass Gott die Menschen liebt, auf sie wartet, die Schuldfrage geklärt hat. Und ihm nichts Wichtigeres ist, als eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und Ewigkeit ist kein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Eine Ewigkeit, eine Zeit ohne Verfallsdatum, Liebe ohne Verfallsdatum, Frieden ohne Ablaufzeit. Es gehört zu den elementarsten Menschenrechten, darüber informiert zu werden. Paulus schreibt den Römern, Römer 1, 14: Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu predigen. Und Paulus schreibt in Römer, im Korinther 9, 16: Natürlich kann ich mich eigentlich nicht rühmen, wenn ich evangelisiere. Das muss ich ja tun, ich kann gar nicht anders. Interessant, was in Apostelgeschichte 4, 33 steht. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab, und groß war ihre Güte gegenüber allen Menschen. Habt ihr dazu gehört? Groß war ihre Güte. Nicht ihr Bibelverständnis, nicht ihr Wissen, auch nicht ihre Kreativität, mit Menschen ins Gespräch über Gott zu kommen. Auch ihre Erfahrung war nicht groß, sondern das war alles nicht groß, sondern ihre Güte gegenüber allen Menschen war groß. Das hat sie ausgezeichnet. Interessant. Die Apostel legten Zeugnis ab. Manche haben ja Angst, Zeugnis abzulegen. Also ich war früher froh, mein Zeugnis endlich ablegen zu können. In meiner Kindheit, ich hatte es nicht leicht, ich bin dreimal sitzen geblieben und von 4 Schulen geflogen, bevor ich Christ wurde, das ist eine heiße Zeit, aber da war ich froh, endlich mein Zeugnis abzulegen. Ich habe eine schlechte Nachricht, auch wenn du kein Zeuge bist, kein Zeuge Jesu, Zeuge bist du auf jeden Fall, du bist immer Zeuge, immer. Jeder von uns, ob er das will oder nicht, legt Zeugnis ab über seinen Fahrstil, über seinen Umgang mit Geld, sein Umgang mit dem anderen Geschlecht, sein Umgang mit Versagen und Schuld, auch Umgang mit Erfolg. Zeugnis geben wir ständig. Unserem Partner, unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen, den Nachbarn. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Auch wenn du schweigst, redest du. Auch mein Versagen bezeuge ich. Wovon zeugt unser Leben? Was sagt unser Leben über Gott aus? Wir sind mit unserer ganzen Existenz Botschafter Gottes, können andere an uns ablesen, wie wir aus Gott heraus leben, oder lesen sie nur ab, dass wir an ihn glauben. Das ist ein großer Unterschied. Glauben, ich glaube auch, dass es Kuba gibt. Ja, lass doch Kuba geben. Ich war noch nie in Kuba. Ich kenne auch keinen, der in Kuba war, aber es wird sicher Leute geben, die da in Kuba waren. Ich habe nichts gegen, also ne, so glauben viele Menschen an Gott. Glaube ist doch nicht entscheidend. Hier euer Pastor oder Pfarrer, der hat Fallschirmspringen früher bei uns in Calden praktiziert. Er hat auch geglaubt, dass der Fallschirm hinten auf dem Rücken aufgehen wird, wenn er reißt. Ne? Aber dieser Glaube, der nützt dir doch nichts, wenn du nicht abspringst und die Leine reißt. Ja. Du musst ab, das ist entscheidend. Der Glaube ist nur die kleinste Voraussetzung dafür, was danach kommt. Der Glaube ist die Voraussetzung. Können andere an uns ablesen, dass wir an Gott glauben? Wir sind die einzige Bibel, die heute noch gelesen wird. Was können andere in uns ablesen? Manche machen sich ja Stress, möglichst ohne Sünde auszukommen und merken nicht, dass das die größte Sünde ist. Stolz, nicht von der Gnade abhängig sein zu müssen. Wir sollen nicht perfekt und fehlerfrei sein, sondern mit unserem ganzen Versagen zu Gott kommen. Können das andere bezeugen? Erleben das andere, wie wir versagen? Welches Zeugnis legen wir ab? Oder erleben sie uns nur, wie wir schön versuchen, schön christlich zu sein, eine fromme Show zu spielen oder versuchen, aufrecht zu erhalten? Die Bibelstelle, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich stehe manchmal in der Straße mit dem Besen, habe ein Schild vor mir, das steht drauf, ich möchte sie bekehren. Dann lachen Leute, und wenn dann Leute mich näher fragen und fragen, wie meinen sie das, dann lachen sie nicht mehr. Dann sage ich, bekehren ist doch was Schönes. Ist doch, wenn Dreck weggekehrt wird, ist doch wie duschen, das ist doch was. Wenn ich beichte, wenn ich um Vergebung bitte, das ist doch was Angenehmes. Das ist wie, ich sage auch nicht zu meiner Frau, ich war gestern duschen, das war mir peinlich. Oh nein. Da kann ich wieder durchatmen, Vergebung, beichten, bekehren, sauber machen, ist was Schönes, Angenehmes. Ich schäme mich nicht, mein Versagen zu verraten und das Evangelium zu verkünden. Immer wieder frei von Schuld zu sein. Und interessant ist, ich habe früher in der Straße immer mal erzählt, wie Gott mich verändert hat. Und Gott hat mich radikal verändert. Kommt ja von Radieschen. Radi heißt Wurzel. Ganz tief verändert, bis in die tiefsten Persönlichkeiten. Und wollte damit Werbung machen für Jesus und habe genau das Gegenteil erreicht. Die Leute waren nicht begeistert von Jesus, sondern die waren von mir begeistert. Die sagen, oh, ich bewundere sie, wie sie das geschafft haben. Sag ich, nee, ich habe das gar nicht geschafft. Ich habe sie entmutigt. Aber wenn ich von meinem Versagen erzähle, ich erzähle jetzt viel öfters auf der Straße von meinem Versagen und sage, wo ich Gottes Maßstäben nicht gerecht werde und dass Gott mich trotzdem liebt Und ich bezeuge Gottes Liebe, nicht meine Veränderung. Ich sage, dass Gott mich noch liebt, obwohl ich so oft Mist baue, das wundert mich, das erstaunt mich, das ist merkwürdig, das ist merkenswürdig. Da muss man, an dem Gott muss man sich festhalten, der mich nicht wegschmeißt, wenn ich versage. Wer liebt dich so, wie du bist? Ne? Wer das macht, an den solltest du dich halten. Himmlische Sendung bringt uns in Bewegung. Wir sollen uns auf die Socken machen, Menschen einladen in unser Leben, in unser Herz. Philippus sagt, komm und sieh. Das ist unser Auftrag, komm und sieh. Wir sagen ja eher, bleib weg und komm mir nicht zu nah, aber hör mir gut zu. Was können Menschen um Himmels Willen in unserer Gegenwart erleben? Was können sie beobachten? Was können sie bei uns sehen, erkennen? Schämen wir uns? Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, wie wir mit Fehlern, mit Versagen, mit Schuld und Schwäche umgehen, wie wir andere Anteil nehmen lassen, wie Jesus an unserer Persönlichkeit arbeitet. Können das andere bei uns beobachten, wie wir Jesus nachfolgen? Seit einigen Jahren kassiert ja so eine Volksseuche im Land. Wellness ist angesagt. Wellness, überall. Alle wollen jünger sein. Die Esoteriker verlagern ihren Schwerpunkt immer mehr auf den Gesundheitsmarkt. Rechtsgedrehter Joghurt von Demeter bis Rhabarber bei Vollmond geerntet. Diätprogramme in allen Programmen, überall. Schönheit steht auf dem Programm. Manche lassen sich die Nasen gerade biegen, Fett absaugen, andere Peinlichkeiten. Verjüngungskuren werden verordnet. Ich habe es vorhin schon gesagt, weißt du, wie man jünger wird? Indem man Jesus folgt, wirst du jünger. Jünger machen heißt Jüngerschaft. Mission ist das, was Jünger schafft. Nicht schafft, ich bin geschafft, ne? Sondern Jüngerschaft, er schafft. Manche Jünger sind echt geschafft, weil sie sich und anderen Stress machen mit einem heiligen Leben. Die so leben, haben Jesus nie verstanden. Er will uns nicht hetzen, sondern konstruktiv herausfordern. Er will das Potenzial in uns entdecken, dass Leute sagen, ey, du bist ja ein cooler Typ. Sagt, ja, hat Jesus zustande gebracht, nicht ich. Er will das Potenzial in uns wecken. Nicht uns ist die Macht gegeben, sondern Jesus. Er will durch dich handeln. Du musst ihm erlauben, dich zu prägen, dann wird er dich stark machen, sodass du gegen den Zeitgeist glauben kannst, gegen den Strom schwimmen kannst. Und du wirst ein lebendiges Hinweisschild zum ewigen Leben, dass Leute sagen, ey, den will ich kennenlernen, der dich so verändert hat, der so mit dir umgeht. Wer ist das? Und dann kannst du auf Jesus hinweisen. Ich möchte beten. Jesus möchte dir danken, dass du uns verändern willst, in dein Bild hinein. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir unseren Stil finden, einzuladen in dein Reich, in deine Nähe, auf deinen Schoß, an dein Herz. Dass Menschen neugierig werden, dass sie Fragen stellen, dass sie das nicht nachvollziehen können. Und ich bitte dich, dass wir weise Antworten geben, dass wir ihnen Anteil geben an unserem Leben. Dass sie sehen, wo du uns und wie du uns veränderst. Du bist ein guter Gott. Ich danke dir, dass du unendlich viel Geduld hast mit uns. Amen.